eher eine sehr große Spannung zwischen das, was da geschrieben steht, und mein Leben. Und ich möchte, dass die Spannung weniger wird. Ich möchte, dass das Größere, was Gott für uns hat, was ich glaube, dass nicht nur Werke sind, aber das Größere, das er für uns hat, dass wir in diese Werke gehen können. Dass wir das, was er für uns hat, und ich denke, ich muss mich selbst, mein Leben unter die Lupe nehmen, und wir müssen uns als Gemeinde unter die Lupe nehmen und schauen, wo ist diese Bibelstelle eine Realität geworden in unserem Leben. Das Größere, das Gott tun will. Jesus sagt, ich gehe, wer an mich glaubt, wer die gleiche Werke tun oder wird auch die Werke tun. Und damit werde ich schon sehr froh, wenn ich die Werke Jesu tun konnte. Ja, so ein bisschen auf Wasser gehen, ein bisschen Wasser in Wein verwandeln, ein bisschen einige Toten auferwecken, die Barmherzigkeit Gottes zeigen, die Liebe Jesu weiter vermitteln, meine Feinde lieben und so weiter und so fort. Wenn ich ein bisschen davon hätte, dann wäre ich schon zufrieden. Aber Jesus fordert uns hier heraus und er sagt, wer an mich glaubt, wird die gleichen Werke tun oder wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Größere als diese. Und diese Predigtreihe heißt größer, weil ich glaube, dass Gott Größes mit uns vorhat. Dass Gott wirklich von unserem Leben etwas Großartiges machen will. Und dass wir das Großartige, das Gott für uns hat, entdecken können durch diese Predigtreihe. Wir wollen uns 1. Könige 19 anschauen und wir werden viele Symbolische sehen von das, was Gott in unserem Leben eigentlich tun möchte. Wir schauen uns heute drei Lektionen aus dem Leben von Elisa an. Und die erste Lektion, die wir sehen, ist eine Einladung zu einer höheren Berufung. Eine höhere Berufung. Elia kommt bei Elisa vorbei und er wirft seinen Mantel auf ihn. Und für alle, die sich ein bisschen auskennen mit der Symbolik in der Bibel, wissen, dass wenn ein Prophet vorbeikommt und einen Mantel auf dich wirft, dann ist das ein Zeichen von einer Berufung oder von einer Nachfolge, die eigentlich ernannt wird. Quasi die Autorität, weil Mantel hat sehr oft Autorität ausgestrahlt oder dargestellt. Und die Autorität, die ich habe, lege ich auf dich. Und das war auch genau der Fall hier bei Elisa. Denn es ist interessant, er trifft Elisa in einer Zeit, dass er selbst durch eine schwierige Zeit geht. Er hat gerade die Baalpriester getötet, das war so der Highlight in sein Leben, und hat Feuer vom Himmel gerufen und hat das Opfer Gottes, das durchtränkt war, ganz nass war, wurde angezündet und die Herrlichkeit Gottes wieder dargestellt, dass Gott der Größte aller ist, würde dargestellt. Und man würde denken, wenn ich so etwas miterlebe, dann kann ich nur noch weiter schweben in mein geistliches Leben. Aber das war nicht der Fall. Wir sehen Elia, er kriegt eine Depression. Denn als Isabel hört, dass er all diese 800 Priester getötet hat, dann stiftet sie eine persönliche Vendetta an und sagt, ich werde dich töten. Und man würde denken, wenn Gott sich so an deine Seite gestellt hat und jetzt kommt eine Frau und sagt, ich will dich töten, dass du sicherlich verstehst, dass das nicht passieren wird, wenn Gott das nicht zulässt. Aber wir sehen, er gerät in eine Depression. Er ist müde geworden von dem Kämpfen. er hat Angst um sein Leben, er flieht für diese Frau. Und in dieser Situation letztendlich berührt oder begegnet Gott ihm nochmal. Es ist interessant, wie Gott ihm begegnet. Er begegnet ihm nicht in einem Sturmwind. Er begegnet ihm nicht in Feuer und in etwas Großartiges. Aber wo begegnet Gott ihm? Ein Hauch, leises Wehen. Da war Gott. Eigentlich, wo er es nicht erwartet hatte, begegnet Gott ihm. Und Gott fängt an, mit ihm zu sprechen. Es ist oft die Momente, dass wir es nicht erwarten, dass Gott plötzlich Großartiges in unser Leben hineinspricht. Dass Gott anfängt, uns Sachen zu zeigen, die er mit uns vorhat. Es gibt manche Leute, die sind so verkrampft und sie sagen, ich will den Plan Gottes für mein Leben wissen. Ich will doch wissen, wo es lang geht. Ich will wissen, was er für mich hat. Und wir strecken uns so danach aus, wir fasten und wir beten und wir fragen und wir suchen und wir kämpfen und wir hören gar nichts. Und dann gehen wir von einer Konferenz auf eine andere, weil wir hoffen, dass irgendwie Gott prophetisch zu uns reden wird oder auf eine andere Art durch die Bibel oder was auch immer. Und dann hören wir nichts. Und dann einen Moment, als wir es nicht erwarten, plötzlich hören wir das leise Reden Gottes in unser Leben. Und Gott redet hier mit Elia und er sagt ihm, ich habe diese Pläne, das wird der nächste König sein. Das wird der nächste Führer sein und der wird der nächste Prophet sein. Gott redet mit Elia über Elisa, noch bevor Elisa überhaupt etwas wusste. Denn Elisa, er war einfach ein Bauer, er war auf dem Land und er hat da ein Gespann mit Rinder und hat die Felder gepflügt. Das war seine Arbeit. Ich glaube, er hat sehr gut getan. Es ist oft so, dass wir unser Ding tun, aber nicht bewusst sind von den Plänen, die Gott am Machen ist, um Größeres in unser Leben zu bewirken. Die größere Segen, die Gott für dich hat. Die größere Einfluss, die Gott für dich frei machen möchte. Die größere Werke, die er durch dich tun möchte. Der Elisa, er ist treu in seinem Job und er pflügt das Land mit seiner Rinde. Aber könnt ihr euch vorstellen, was für ein Job das war? Es war harte Arbeit, war ein ehrlicher Job, aber es war sehr eintönig. Jedes Mal das Gleiche. Und es ist interessant. Stellt euch mal vor, der Elisa kommt zur Arbeit und dann geht er hin und das Erste, was er riecht, ist Kuhscheiße. Das war so der Parfum. Der Odeur, der Geruch, der ihm jeden Tag begegnete. Und das war das eine. Das andere, was er jeden Tag sah, ist, dass sein Blickfeld, das war, worauf er quasi seine Augen gerichtet hat, war dem Kuhpopo, war dem Hinten des Kuhs oder von den verschiedenen Kühen. So, ich könnte euch mal vorstellen, was für inspirierende Arbeit das ist. Er geht hin, er stellt sich bei dem Pflug und er riecht und er sieht und er arbeitet. Und das Tag in, Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche. Bitte?
Danke, lieber Martin. Ja, genau das. Ich habe das hier, das ist jetzt eine lustige Variante, aber ich habe das mal in Holland erlebt und das hat mich ganz tief bewegt, weil ich bin Bauer, auch wenn ich keiner bin. Da bin ich stolz drauf. Dort war es so, da ist ein junger Mann nach vorne gegangen und hat dieser, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein bisschen hart klinge, dieser großen Schar von Leuten, die da waren, um sich fortbilden zu lassen, erklärt, dass er das nicht für gut findet, warum nicht unter diesen dummen, einfachen Bauern missioniert wird. Ja? Und diese Haltung, die betrifft nicht nur Bauern, die betrifft auch viele andere Sachen. Deswegen ist das so ein bisschen ein Wunderpunkt. Aber zurück zu dem Thema Kühe. Wenn ihr Kühe draußen mal erlebt habt, damit bin ich groß geworden, und habt mal, wenn es kalt ist, sich richtig an eine Kuh gekuschelt, lasst ihr jedes Pferd stehen, glaubt's mir. Dann reden wir nicht über Gestank, dann reden wir wirklich über einen Geruch. Das ist was ganz anderes. Deswegen, das ist so die eine Seite. Ich kann das verstehen. Und in dem Zusammenhang auch okay. Aber das sollte man nicht ganz vergessen. Also es gibt da einen Teil, der dient, wo der unter Garantie sehr viel Spaß auch bei der Arbeit hatte. Und das, denke ich, ist dabei auch wichtig.
Aber trotzdem, nein, Quatsch. So, ab morgen können wir uns die Kühe mal riechen gehen und uns an die Kühe kuscheln und mal schauen, wer recht hat. Und es ist sicher, dass wir verstehen, dass sein Job war gut. Es war ein guter Job. Aber irgendwie hat Gott etwas Größeres für ihn vor. Aber selbst wenn dein Leben gut ist, weil oft, wenn wir sagen, ja, unser Leben ist gut, dann machen wir uns keine Pläne oder keine Gedanken mehr für anderes. Und ich möchte heute sagen, Gott hat größer mit dir vor. Verkauf dich nicht unter das, was Gott mit dir tun will. Er hat Größeres mit dir vor. Und wenn ich natürlich diese Geschichte als Pastor erzähle, dann kann sehr schnell die Gedanke entstehen, dass ich hier sage, es ist besser, ich habe mich persönlich entschieden, keinen normalen, säkularen Job zu machen, aber habe den Ruf Gottes nachgefolgt und das hat mich ganz anders geführt, als ich eigentlich vorhatte. Eine Gewissheit, ich wollte eigentlich Medizin studieren und wollte Arzt werden und Gott hat einfach einen Strich durch diese Rechnung gemacht und er hat durch den Ruf, hat er eigentlich mich auf ganz andere Wege und ganz andere Ebene geführt und ich bin durch diese Berufung Gottes bin ich nach Deutschland gekommen und wir haben hier eine Gemeinde gegründet. Und dann kann das Gefühl entstehen, wenn ich das sage, dass ich mit dieser Predigt oder mit dieser Gedanke hier sage, wenn du einen guten Job in irgendeinem säkulären Bereich hast, dann vergeudest du deine Zeit. Denn es ist besser, das Größere zu suchen, das Gott für dich hat. Aber ich möchte betonen, das sage ich nicht. Denn vielleicht, oder Gott ruft uns nicht immer, einen anderen Beruf zu wählen, sondern er ruft uns manchmal, um das, was wir gerade tun, auf eine andere Art und Weise zu machen. Um das, was wir gerade machen, mit einer anderen Motivation zu tun. Und um das, was wir gerade tun, mit einer anderen Leidenschaft zu bewirken. Versteht ihr? So, es ist nicht immer, dass wir suchen nach das Nächste. Und oft denken wir, wenn wir hören Größe, dann denken wir an besser. Weißt du, das Größere, das ist besser. Aber vielleicht beruft Gott uns nicht, um einen besseren Job zu suchen, sondern um den Job, den du hast, auf eine andere Art zu machen. Die Job, die du machst, mit einem größeren Bewusstsein, deine Bestimmung zu machen. Damit du dich nicht ohne Kopf hinter deinen Pflug verkriechst. So, ich mach's einfach. Aber bin mir nicht mehr bewusst, Und vielleicht kommt da das, was du gesagt hast, Andreas, im Spiel. Weißt du, so dass ich merke, dass da, wo Gott mit mich hineingepflanzt hast, dass ich das tun soll mit die Motivation, mit die Leidenschaft, die Gott für mich hat. Vielleicht ruft Gott dich nicht, dein Ehemann zu verlassen, um einen besseren zu finden, aber er ruft dich, den Ehemann, den du hast, ob du ihn jetzt ausgewählt hast oder nicht ausgewählt hast, um den Ehemann, den du hast, mit einer größeren Liebe zu begegnen, damit sein Herz wieder gewonnen werden kann oder wieder warm werden kann. Also die Bibel sagt in Johannes 13, Vers 15, größere Liebe hat niemand als die, die sein Leben hingibt für seine Freunde. Und dann geht es eigentlich weiter, dass Jesus eigentlich die überhaupt größte Liebe hat, weil das hat er getan. Aber in unserer Situation, wir leben in einer Gesellschaft, wo, wenn die Ehe nicht funktioniert, dann schmeißen wir es weg und dann nehmen wir die nächste Ehe oder die nächste Partnerschaft oder das nächste. Aber manchmal müssen wir, oder sicherlich als Christen, sollen wir anhalten und schauen, das, was ich habe, statt das einfach wegzuwerfen und etwas Größeres oder etwas Neueres oder etwas Besseres zu wünschen, dass ich das, was ich habe, anschaue und sage, Herr, wie kann ich diese Sache mit einer größeren Liebe begegnen? Und ihr dürft selbst herausfinden, wo die größere Herausforderung liegt. Vielleicht ruft er dich nicht, dich in etwas Neues hineinzubegeben, sondern dass du dort anfängst, wo du bist, um dort Großartiges zu bewirken. Jesus, er ruft alle, die sich abgefunden haben mit einem 0815-Leben. Alle, die irgendwie gesagt haben, ja, es lohnt sich nicht mehr. Alle, die nicht mehr heiß und nicht mehr kalt sind, die lauwarm geworden sind, die im Überlebensmodus sind, die mittelmäßig durch das Leben gehen, die das Leben hinter den Pflug mit dem tollen Ausblick einfach hinnehmen, die jeden Sonntag Stühle die Gemeinde einfach wärmen und das war's. Ich weiß nicht, was eure Bild von christliches Leben ist. Aber christliches Leben ist nicht nur das, was wir hier am Sonntag tun. Denn wenn das nur das ist, was wir hier am Sonntag tun, und wir das Gleiche oder das uns nicht inspirieren lassen, um das am Montag und Dienstag und Mittwoch und im Alltag auszuleben, dann vergeuden wir unsere Zeit hier. Es gibt manche Leute, die haben so das Gefühl, wenn ich zu Gottesdienst gekommen bin, habe ich meine göttliche Pflicht getan. Ich habe so irgendwie, Gott ist ja zufrieden mit mir, weil ich bin in die Kirche gegangen. Das ist überhaupt nicht Ziel von einem Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist, ja klar, wir wollen Gott begegnen in Lobpreis, wenn wir Lieder singen und in Gebete aber es soll uns doch inspirieren, um am Montag und am Dienstag das christliche Leben anzuwenden, das Leben zu leben, wozu wir berufen worden sind. Denn Montag fängt das normale Leben wieder an. Und du gehst hinter den gewöhnlichen Pflug und du riechst den gewöhnlichen Gestank deines Lebens. Und du siehst Geruch oder du riechst und du siehst. Und manchmal können die den Geruch und den Ausblick machen, dass du keine Sicht mehr hast, weil du siehst nur das, was da vorne ist. Und du kannst nicht mehr weiter schauen auf das, was Gott eigentlich mit dir vorhat. Du hast keine Vision mehr für etwas Großartiges. Falls es bei dir, bei euch so aussieht oder ungefähr so aussieht, dann ist diese Predigtreihe genau das Richtige für dich. Es ist, um aus dem Alltagstrott, um aus dem Mittelmäßigen, um da rauszukommen und wieder neu zu gehen für das Große, das Gott für uns hat. Eine Einladung zu einer höheren Berufung. Als der Mantel Elisas Schulter berührt, verändert in diesem Moment eigentlich sein ganzes Leben von Grund auf. Wir sehen, er würde wie Dörrenröschen würde er wach geküsst zu der Bestimmung, die auf sein Leben war. Und er konnte nicht einfach dort bleiben, wo er war. Er musste nachfolgen. Er wurde berufen zu etwas Größeres. Aber Elisa war nicht irgendwie, dass er das verdient hat, weil manchmal haben wir das Gefühl, so, er hatte das irgendwie verdient, er war vielleicht so gut oder so. Nein, er hat es nicht verdient. Es war Gnade, dass er berufen wurde. Es war, Gott hat auserkoren. Er war ein Mensch genauso wie du und ich, ein Mensch wie jedermann. Und es ist interessant oder sehr schön, dass die biblischen Verheißungen nicht für der eine oder der andere gelten, aber sie gelten für alle, für jeder. Jesus sagt hier, jeder, der an mich glaubt oder wer an mich glaubt, und damit ist jedermann gemeint, jeder, der an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue und wird Größeres als diese tun. Es sind nicht nur, da steht hier, nicht nur jeder Prediger wird die Werke tun oder jeder Millionär oder eine Reiche wird diese Werke tun, sondern egal welche Herkunft, egal welche Rasse, egal welchen Status du hast, Gott ruft jeden Mann, jede Frau, jede Mutter, jede Vater, ob du alleinerziehend bist, ob du ein Schüler bist oder egal, was dein Umstand ist, Gott ruft dich zu Größerem. Er ruft dich zu das, was er vorhat mit deinem Leben. Er möchte heute Großartiges, Größeres in dein Leben bewirken. Nicht irgendwann, wenn du gut genug bist, wenn du dich gezeigt hast, wenn du dich benommen hast. Er möchte heute damit anfangen. Nicht, wenn die Kinder aus dem Haus sind und ich mehr Zeit habe. Nicht, wenn ich vielleicht erst ein Kind habe, weil alle anderen ein Kind haben und ich mir ein Kind wünsche. Nicht, wenn ich die richtige Partner gefunden habe oder die Partnerin gefunden habe. Jetzt. Nicht, wenn ich der Partner los bin, weil er mich vom wahren Leben abhält. Jeder, der glaubt. Gott möchte heute seinen Mantel auf uns werfen. Er möchte uns seine Autorität geben. Die Bibel sagt, wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über uns kommt. Und dieser Mantel ist ein Zeichen auch von dieser Salbung des Heiligen Geistes, die Gott auf uns legen möchte. Gott ist derjenige, der befähigt. Weißt du, wir sind schwach. Wir sind Sünder, wir haben unsere Schwäche und wenn wir nach uns selbst schauen, dann sagen wir oft, ich kann es nicht, ich weiß nicht wie. Und wie soll ich Größeres tun? Aber das sagte Petrus auch. Erst hatte er eine große Klappe. Nie werde ich. Und dann verleugnet er Jesus. Und dann ist er so enttäuscht in sich selbst, dass er zurückgeht. Er geht zurück zu das eigentlich, er war in die Nachfolge, aber er sagt, es hat keinen Zweck und er geht zurück. Er geht zurück zu dem Pflug. Das, was er immer gewohnt hat zu tun, er war Fischer. Er sagt, dann gehe ich wieder zurück. Aber dann, als der Heilige Geist auf ihm kommt, als er erfüllt wird mit Kraft von oben, der gleiche Petrus steht da auf und predigt das Evangelium an mehr als 3000, an viele Tausende von Menschen. Ohne Angst. Er, der gesagt hat, ich kenne ihn nicht, sagt, ihr seid es, der ihn getötet habt. Eine ganz andere Haltung. Eine ganz andere Motivation. Aber was war der Unterschied? Er hat einen Mantel bekommen. Er hatte einen Mantel des Heiligen Geistes bekommen. Und dadurch war er ein ganz anderer Mensch. Heute sind wir in der gleichen Situation. Gott ist da und er werft seinen Mantel auf. Und er sagt, jeder, der sich unter diesem Mantel stellt, kann genau das Gleiche. Größeres. Nicht mehr dann aus unserer Kraft, aber durch das, was er durch uns tun möchte. Was ist für Gott größer? Denn da scheitern auch die Geister. Da sind auch verschiedene Meinungen. Es gibt manche Christen, die sagen, wenn du großen Glauben hast, wirst du ein größeres Haus haben, ein schnelleres Auto haben, viel Geld haben und so weiter und so fort. Das wird das Zeichen sein, dass du großen Glauben hast. Da gibt es andere Christen, die sagen, wenn du großen Glauben hast, dann wirst du dein Haus verkaufen. Dann wirst du auch dein schnelles Auto verkaufen. Als ich mich so hier Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, ja, wenn es um schnellen Auto und teures Auto geht, dann habe ich kein Glauben. Genau, dann nehme ich die andere Variante. Na, so, dann, wenn du dein Auto verkaufst und das Geld an die Armen gibst und diese demütige Lebensstil, einfältige Lebensstil annimmst, das ist großen Glauben. Und das sind beide Christen, die das sagen. Und die eine ist an dieser Seite, die andere sind an dieser Seite. Und dann frage ich, was ist für Gott denn größer? Und ich denke, beide haben irgendwie recht. Beide Aspekte haben etwas. Aber es ist wichtig, dass wir herausfinden, was Gott für uns als Größe sieht. Dass wir verstehen, was in unserer Situation Geld. Manchmal ist viel Geld und Macht haben gut, damit wir Gottes Reich vorantreiben können. Ich denke, dass vieles im Reich Gottes nicht vorangeht, weil es immer an Geld mangelt. Und ich kann irgendwie nicht glauben, dass das Gottes Gedanke ist. Wenn ich schaue in der Bibel, wie ein Abraham, wie Gerechte, so Menschen, die mit Gott gegangen sind, gelebt haben, die hatten alle Wohlstand. Und ich predige kein Wohlstandsevangelium, weil das ist eine falsche Gedanke. Das ist so, es geht nur um materielle Güter und die materielle Güter nur für dich. Und das sagt die Bibel uns nirgendwo. Auch wenn manche Prediger das predigen. Aber die andere Gedanke, dass wir arm sein müssen, um irgendwie Gott zu gefallen, und dass wir arm sein müssen, das sehe ich in der Bibel auch nicht. Die Bibel sagt, dass Reichsein eine Gefahr in sich beinhaltet. Aber dass wir arm sein müssen, im Gegenteil, sehe ich eher im Alten Testament, dass Armut ein Fluch war und nicht Segen war. So gibt es hier zwei verschiedene Aspekte und die Frage ist, was ist Gott sein Plan? Ich denke, dass wir einfach verstehen sollen, dass Gottes Plan oft anders ist, als wir denken. Und das, was er als Größeres sieht, oft anders ist, als wir denken. Manchmal ist es einfach die Zeit für Einfalt. Und wenn wir dann viel und haben wollen, dann ist das falsch. Manchmal ist es die Zeit, dass Gott sagt, du bist treu gewesen im Kleinen, ich werde dich jetzt über Größere stellen. Und wenn wir dann sagen, nein, dann gehen wir auch nicht oder tun wir auch nicht das, was Gott für uns oder durch uns tun möchte. Ich weiß, in der Situation, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, im vollzeitigen Dienst zu gehen, hat mein Opa gesagt, es ist doch viel besser, wenn du Arzt wärst. Dann kannst du viel Geld verdienen und die Mission unterstützen. Und da hat er irgendwie recht. Aber das war nicht meine Berufung. Und da habe ich ihm auch gesagt, es gibt Leute, die berufen sind, um viel Geld zu verdienen für die Mission. Es gibt andere, die berufen sind, um in die Mission zu gehen. Und wenn du berufen bist, um in die Mission zu gehen und du spielst Jona und du gehst einen anderen Weg, dann verfehlst du Gottes Plan für dein Leben. Aber genauso umgekehrt, wenn Gott dich berufen hat, um viel Geld zu verdienen für die Mission und du gehst einen anderen Weg, dann verfehlst du den Plan Gottes in dein Leben. Ich muss kurz eine Pause machen, weil ich muss etwas holen lassen. Jesus, er ruft uns nicht zu einem Leben der Mittelmäßigkeit auf, so dieses Grad genug sein. Aber sein Maßstab für Größe wird nicht nach weltlichen Normen gemessen. Es ist anders. Der Weg zu einer höheren Berufung fängt mit dem zweiten Punkt an. So, mein erster Punkt ist höhere Berufung. Der zweite Punkt ist eine Einladung zu einer tieferen Hingabe. Elisa, seine Hingabe ist nicht einfach ein Übergabegebet gewesen, sondern als er sich entscheidet, Elisa nachzufolgen, sorgt er dafür, dass er nichts mehr vom Alten übrig lässt, dass nicht mehr vom Alten übrig bleibt, dass ihm davon abhalten kann oder ihm in die Versuchung bringen kann, zurückzukehren. Wir haben soeben von Petrus gesprochen, der, als er in der Nachfolge zwischen Klammern gescheitert war, was hat er getan? Er ging zurück zu seinem Pflug. Wir lesen in 1. Könige 19 hier, Vers 20, glaube ich. Da verließ er die Rinde und lief hinter Elia her und sagte, lass mich doch meinem Vater und meine Mutter küssen, dann werde ich dir folgen. Und ich weiß nicht, ob ihr versteht, was das hier ist, aber er sagt, ich möchte hingehen und ich möchte Lebewohl sagen. Ich möchte sagen, er hat verstanden, was für Berufung da war. Er hat verstanden, dass wenn er jetzt mitgeht, dann gibt es keinen Weg zurück. Er wird die Aufgabe oder die Berufung, die Gott auf sein Leben legt, hier als Prophet, wird er annehmen. Und weil er sich bewusst ist davon, sagt er, okay, dann lass mich Abschied nehmen, lass mich Lebewohl sagen, lass mich, gib mir doch die Zustimmung, um kurz hinzugehen und meine Eltern zu küssen. Wir folgen nicht Elia nach, aber wir werden berufen, um Jesus nachzufolgen. Und Jesus sagt in der Bibel sehr oft zu seinen Jüngern, er sagt, komm, folge mir nach. Und auch dieses Nachfolgen ist eine ganz radikale Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, um hinzugehen und ihm nachzufolgen. Und auch dort sollen wir etwas Lebewohl sagen. Wir sollen unser altes Leben Lebewohl sagen. Wir sollen die Welt Lebewohl sagen. Es gibt manche Christen, die werden Christ, weil sie verstehen Errettung, sie verstehen, wenn du Jesus Christus als Herr aufnimmst oder wenn du Jesus Christus bittest, deine Sünde zu vergeben, dann kommt er in dein Leben hinein und dann wirst du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei, das Neue ist geworden. Und das ist toll. Aber die Aussprache Christi ist mehr als das. Er ruft uns in die Nachfolge. Er ruft uns, damit er Herr über unser Leben ist. Und das bedeutet, wir müssen uns entscheiden und dann müssen wir die Welt und die Sachen, die uns zum alten Leben geführt haben, müssen wir Lebewohl sagen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, selbstwürdig vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Ich hoffe, dass wir verstehen, was für wichtige Entscheidung diese Entscheidung ist. Und das soll es sein. Also, der Prophet würde berufen und er sagt, okay, dann gib mir noch die Gelegenheit, um Lebewohl. Darf ich hingehen und meine Vater und meine Mutter küssen? Und dann sagt er, geh. Geh und tu es. Und da geht er hin und er tut es. Sind wir bereit, Jesus so nachzufolgen, dass wir sagen, Herr, es ist nicht mein Leben und du darfst so ein bisschen hineinreden und so ein bisschen etwas mit meinem Leben zu tun haben. Ja, wenn du mich errettest, ist es ganz toll. Und wenn ich doch, aber das andere, das entscheide ich. Ich lebe mein Leben, so wie ich das immer gemacht habe. Das ist der Weg. Oder legen wir unser Leben hin und sagen, ich habe entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Und ich kehre niemals zurück. Ich will mein Leben ihm widmen. Das ist Christentum. Das ist, was die Bibel uns lehrt, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Die Bibel sagt, wir sollen hingehen und alle Nationen zu Jüngern machen. Und Jüngerschaft ist nicht nur Menschen zur Bekehrung führen. Es ist nicht nur, dass Menschen Jesus aufnehmen und dass sie jetzt Christ sind. Es ist, dass sie ihr Leben ganz ihm hingeben. Es ist, dass sie den Ruf, die er ruft, verstehen und alles hinter sich lassen und ihm nachfolgen. Wir sehen doch so deutlich in der Bibel, als Jesus hingeht und der Matthäus, er sitzt da als Zöllner und Jesus sagt, komm, und folge mir nach. Was sagt die Bibel? Er stand auf, er ließ alles liegen und folgte ihm nach. Da kehrte er sich von ihm ab, nahm das Gespann Rinder und schlachtete sie und mit dem Geschirr der Rinder, also mit dem Holz des Jochs, briet er ihr Fleisch und gab es den Leuten und sie aßen. Dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Der Elisa, er tut zwei Sachen hier. Das erste, was er tut, ist, er schlachtet die Rinder, ja, die Kühe. Es tut mir leid. Aber was tut er? Die Kühe, die ihm quasi in seinen Unterhalt versorgt hatten, die schlachtet er, er opfert sie. Und das sehen wir öfters in der Bibel, dass Tiere geschlachtet werden als Opfer für Gott. Und das tut er, er nimmt seine, aber es ist mehr als nur ein Tier, es ist sein Lebensunterhalt. Er brennt eine Brücke ab, um in die eine Richtung zu gehen. Seht ihr das? Er schlachtet die Rinder, aber nicht nur das, aber weil das Schlachten der Rinder, das ist ein Opfer. Aber er verbrennt den Pflug. Er nimmt das Holz des Joches, so das quasi, womit er den Pflug gebildet hat, und er nimmt es und er verbrennt oder er nimmt es als Brennholz. Holz. Und damit schneidet er alles ab, was ihm eigentlich zum früheren Leben führte. Wenn er mal eine andere Gedanke hat und sagt, nein, ich werde Elia nicht mehr nachfolgen, ich gehe mal wieder hin zu meinem Pflug. Nein, der Pflug ist nicht mehr da. Die Kühe sind nicht mehr da. Es ist nicht mehr da. Es war eine klare Entscheidung. Eine tiefere Hingabe. Versteht ihr? Gott ruft uns zu tieferer Hingabe. Und wenn wir satt sind von unserem 0815-Leben, wenn wir sagen, mein Leben ist so lala, so mein Christsein, so dann habe ich mal ein Sieg, so ja, ich habe so ab und zu, dann überwinde ich eine Sünde, aber meistens bin ich einfach so und es geht, und die Sünden, die ich bin jetzt Christ, aber wirklich viel Veränderung sehe ich nicht in meinem Leben. Es ist halt mittelmäßig. Es ist halt so, wie es einmal gewesen ist. Meine Freunde, die sagen, oh, ja, jetzt gehst du in die Kirche, aber so viel hast du dich wirklich nicht verändert. Du bist noch immer so wie immer. Das will ich nicht. Ich will Größeres. Ich will mich ausstrecken nach das, was er für mich hat. Größer. Es gibt einen Witz, ein Hund und ein Schwein, die sind unterwegs auf einer Missionsreise in die Ukraine und sie treffen hungrige, arme Kinder dort an. Und der Hund hat plötzlich eine großartige Idee. Er sagt, lass uns diese Kinder Rühreier und Speck zum Frühstück vorbereiten. Worauf das Schwein sagt, für dich ist das ein großes Opfer. Für mich ist das völlige Hingabe. Großes Opfer, völlige Hingabe. Was tun wir? Schlachten wir? Es gibt einige, die sagen, ja, ich habe doch meine Rinde geschlachtet. Ist das nicht? Das ist ein Opfer gewesen. Aber ich bin nicht bereit, auch den Pflug zu verbrennen. Weil das ist ein bisschen zu viel. Gott kann das doch nicht von mir verlangen. Und versteht mich richtig, ich möchte nicht, dass nach dem Gottesdienst Leute ihren Job kündigen. Weil das ist nicht, wie heißt das, die Gedanken, die ich hier vermittle. Aber wenn du berufen bist zu vollzeitigen Dienst und du bereitest dich nicht darauf vor, dann ist vielleicht das genau das Richtige für dich zu tun. Ich weiß es nicht. Man muss hören, was Gott sagt. Was Gott zu dir sagt. Wir sind zum Größeren berufen. Wir sind, es wird Zeit, dass wir diese, Hintertür schließen. Dass wir dieser Pflug, die wir da, wie heißt das, so, wir bleiben, so, ja, wir folgen Jesus nach, aber irgendwie sorge noch dafür, dass falls es schief läuft, dann habe ich noch einen Backup-Plan, dann habe ich noch ein etwas, worauf ich mich verlassen kann. Und dadurch bleibe ich in dem lauwarme, in dem Wischiwaschi-Christsein, in dem mittelmäßiger. Und wir entscheiden uns nicht für Tieferem. Der dritte Einladung zum Schluss ist eine Einladung zu größeren Werken. Letztendlich sehen wir in Elisas Leben, dass er doppelt so viele Wunder tut als Elia. Es gab großartige Wunder, die er bewirkte. Er weckte Toten auf. Das Öl im Haus der Witwe ging während die ganze Hungersnot nie aus. Wir sehen, dass Gott ihm großartig benutzt hat. Und ich glaube, dass Gott das Gleiche mit uns tun möchte. Er möchte uns führen in die großartigen Werke. Ob es wirkliche Werke sind oder einfach ein Lebensstil, das großartig ist. Weißt du, dass wir eine großartige Ehe führen, dass wir eine großartige Familie sind, dass wir die, dass die Menschen uns erkennen an die Liebe, die unter uns ist. Dass wir die Art, wie wir mit Armen und Weisen umgehen, dass die Art eine Art ist, wo Menschen sagen, das sind Christen. Das ist ein christlicher Lebensstil. Die gehen für das Größere, das Gott für sie hat. Dass die Art, wie wir mit Sünde umgehen, ein klares Nein zu Sünde ist, wo wir nicht versuchen, so nah wie möglich an sündige Verhalten und Lebensstile zu sein, aber so weit wie möglich, weil wir für das Größere gehen. Und wir sagen nicht, dass wir damit vollkommen sind, aber ein Lebensstil, der sagt, ah ja, Gott vergibt mich trotzdem, so ist es eigentlich egal, was ich tue, hat nicht verstanden, was Größeres für Gott bedeutet. Es stimmt, Gott liebt uns, egal was wir tun. Aber was für Haltung ist das, dass wir den Gott, den uns liebt, jeden Tag mit die Füße, wie heißt das, treten, oder wie man das sagt auf Deutsch, auf die Füße treten. Mein Flug, als ich noch jung war, es gibt verschiedene Flüge, die ich natürlich habe, aber ein Flug von damals war mein Studium. Als Gott mich berufen hat und ich quasi in dieser Zeit war, ich habe dann Abitur gemacht und ich weiß, in dem letzten Jahr Abitur habe ich gekämpft. Vorher hatte ich so die Haltung, ah ja, ich schmeiß alles hin, ich will einfach Gott nachfolgen. Und im letzten Jahr Abitur hatte ich so etwas, das will ich haben. Egal, ob Gott es will oder nicht will, aber ich will es schaffen, ich will es haben. Und ich habe gemerkt, es hatte einen Platz in meinem Leben, das es eigentlich nicht haben sollte. Und ich hatte Angst, dass Gott sagen würde, aber ich will es haben. Ich will den Punkt haben. Und so, ich habe mich dagegen gewehrt. Ich habe gesagt, nein. Und es hat erst funktioniert, als ich dann gesagt habe, Herr, ich gebe alles hin. Herr, deine Gnade genügt. Wenn ich meine schulische Ausbildung nicht, fertig mache und ich, dann ist es so. Aber wenn es für dich sein soll, dann ist es so. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, ging es wieder bergauf und ich habe mein Abitur ohne Probleme geschafft. Aber es war meine Haltung, dass da falsch war. Es war nicht, dass Gott gefragt hat, wirklich gefragt hat. Es gab noch andere Sachen, und ich möchte noch zwei Sachen erwähnen. Das eine war meine erste Bibel. Ich weiß nicht, wie ihr mit eurer ersten Bibel, so bewusst eure erste Bibel, nachdem ihr Christ geworden seid. Aber ich hatte eine Bibel, das war mein Heiligtum. Ich habe Jesus da durch diese Bibel kennengelernt. Ich hatte Sachen unterstrichen, Bibelstelle, die mich angesprochen haben. Ich habe Sachen auswendig gelernt aus dieser Bibel. Ich wusste genau, wo welche Bibelstelle war. Wenn ich jemand anderes seine Bibel genommen habe, konnte ich es nie finden. Aber da wusste ich, auch wenn ich die Text nicht kannte, ich wusste, ja, es ist in diesem Blatt, wo es ein bisschen gelbig geworden ist. Und ich wusste, da ist es. Es war die Bibel, wo ich meine Beziehung mit Gott gepflegt habe und es war meine Bibel. Später hat es überhaupt nicht ausgesehen. Aber es hat so einen emotionalen Wert für mich. Und dann kam eine Junge, der eigentlich bei uns gearbeitet hat, so bei unserer Familie, ein Hindu, Ram, und der kam mit mir einige Male mit zum Gottesdienst. Und dann hat Ram sich bekehrt. Und er hatte keine Bibel. Und ich spürte, wie Gott zu mir sagte, bist du bereit, deine Bibel ihm zu geben? Und ich hatte so etwas, nein, dann kaufe ich ihm eine, aber ich will ihm nicht meine Bibel geben. Aber ich hatte auch kein Geld, um ihm eine andere Bibel zu kaufen. Aber ich habe es dann getan. Ich habe ihm meine Bibel gegeben und es hat mich echt etwas gekostet. Und er hatte natürlich den emotionellen Wert, die es für mich hatte, nicht zu diesem Bibel. Und hat es auch nicht so behandelt, wie ich mein Bibel behandelt habe. Aber ich musste mein Pflug verbrennen. Dann möchte ich noch ein letztes Beispiel. Und das ist meine erste Gitarre. Meine erste Gitarre, das ist die Gitarre, worauf ich spielen gelernt habe. Ich weiß nicht, ich habe es damals in Holland gekauft. Und das war mein Heiligtum. So. Ja, natürlich dürfte man ab und zu darauf spielen, aber ging schlecht damit um. Und als Gott mich berufen hat, hat er die Frage nochmal gestellt: Bist du bereit, alles aufzugeben? Und ich weiß, das war eine sehr praktische Frage und ich hatte nicht viele Sachen aufzugeben. Aber eine dieser Sachen war meine Gitarre. Und dann war die Frage Gottes: Bist du bereit, wenn ich dich bitte, um diese Gitarre wegzugeben und jemand anderen zu geben? Bist du dazu bereit? Und ich war nicht wirklich bereit am Anfang, aber es war dieses Hingeben und dieses Abgeben. Und da habe ich gesagt, okay, Herr, wenn du es sagst. Und dann war es gut für ihn. Er hat mich nie gebeten, es wegzugeben. Und ich habe diese Gitarre weiter gehabt. Aber die Art, wie ich damit umgegangen bin, war ganz anders. Es war jetzt nicht mehr meine Gitarre, es war seine Gitarre. Und was damit passierte, das war seine Sache. So habe ich es auch Leute, wie heißt das, gegeben, damit sie, wie heißt das, Lobpreis darauf machen, damit sie spielen und so weiter und so fort. Und die Gitarre habe ich noch immer. Und ihr seht dieses Kratzen. Und das waren Leute, die so leidenschaftlich drauf gespielt haben. Aber ich konnte damit leben. Und weißt du, heute, so in der Vorbereitung, hat Gott gesagt, ich soll jetzt eine Frage stellen an euch. Ist jemand da, der Gitarre spielen will oder vielleicht anfangen will zu spielen? Das ist eine echte Frage. Ich stelle es euch. Dann möchte ich dich bitten, umzukommen und diese Gitarre zu haben. Du hast eine Gitarre. Okay. Wer möchte diese Gitarre haben? Ja. Ich hab gespürt heute, dass die Zeit, dann komm und hol's dir, dass die Zeit gekommen ist, also ich habe diese Gitarre noch Jahre gehabt, ich spiele schon längst nicht mehr da drauf. Aber als Zeichen von meiner Entscheidung, aber auch als Zeichen für eure Entscheidung. Ich bin entschieden zu folgen Jesu, niemals zurück. Lass uns das Lied zusammen noch singen und zusammen aufstehen.